back the club.
Podcast. Dies ist die 2012 März-Ausgabe vom Sebakti Club mit dem Thema Geben ist seliger wie Nehmen.
Stammtaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben und es war so arm, dass es keine Kammer mehr hatte, um darin Zuflucht zu suchen und kein Bettchen, um darin zu schlafen. Und schlussendlich hatte es nichts mehr, bis auf die Kleidung, die es auf dem Leib trug und ein Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Aber es war gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es voller Vertrauen in den lieben Gott hinaus in die Welt. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach, ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Und da er so bitter klagte, gab ihm das Mädchen das ganze Stückchen Brot und sagte, Gott segne es dir. Und ging weiter. Da begegnete es einem Kinde, das jammerte und sprach, ach, es friert mich so an meinem Kopfe, bitte schenk mir etwas, das ich ihn bedecken kann. Da nahm es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es wieder eine Weile gegangen war, traf es auf ein Kind, das hatte kein Leibchen an und fror. Da gab es ihm seins. Noch weiter traf es auf ein Kind, das bat um ein Röckchen, und so gab es dies hin. Schließlich aber, als es schon dunkel wurde, kam es in einen Wald und dort traf es auf ein Kind, das bat um ein Hemdchen. Und das fromme Mädchen dachte, es ist dunkle Nacht und niemand kann sehen, also kann ich wohl auch mein Hemdchen hergeben. Und so gab es auch das Hemd fort. Als es aber so stand und gar nichts mehr hatte, da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel und waren blanke Taler. Und obschon es sein Hemdchen hergegeben hatte, hatte es doch eines an. Und es war aus allerfeinstem Leinen. Und so sammelte es die Taler dort hinein und war reich für sein Lebtag. Dankeschön.
Ja, dann übernehme ich mal. Ich habe wieder die Ehre, so ein bisschen den Moderator spielen zu dürfen für den heutigen Diskussionsabend, Nachmittag. Wie Param Shreya, glaube ich, eben schon gesagt hat, ist unser Thema heute Geben ist seliger wie nehmen als
nehmen.
Als wie ihr wisst alle, was gemeint ist. Erstmal herzlichen Dank an Günther für diese nette Einleitung. Das war natürlich das Märchen Sterntaler von den Gebrüder Grimm. Und das gibt uns eigentlich den richtigen Einstieg in dieses Thema. Neben dem Motto dieser Diskussion, geben ist seliger als wie der Nehmen, gibt es natürlich viele andere Slogans heutzutage, die wesentlich beliebter und populärer sind. Ich erinnere nur an die Werbung Geiz ist geil, an Schlagworte wie Ellenbogengesellschaft oder ich glaube es gab auch mal ein Lied The Winner Takes It All. Und dem Loser bleibt dann gar nichts. Das steht natürlich im krassen Gegensatz zu unserem Motto. Und das übrigens auch ein Zitat ist, und zwar aus der Apostelgeschichte, das habe ich nachgeschaut, das weiß ich natürlich nicht auswendig, im Neuen Testament steht das drin. Und zwar ein Zitat, was auch zitiert wird, und zwar Paulus zitiert in dieser Apostelgeschichte mit diesem Satz, geben ist seliger als nehmen, nicht Brian, sondern Jesus natürlich. Und Wir stellen uns die Frage in dieser heutigen Diskussion, ist das noch aktuell? Ist das tatsächlich so? Oder leben wir in einer sogenannten Ellenbogengesellschaft, wo das sogenannte Geben eigentlich nichts mehr wert ist? Dazu muss ich sagen, habe ich neulich eine ganz interessante Untersuchung gelesen. Und zwar ein gewisser, das muss ich ablesen, Professor Dr. Dr. Spitzer in Amerika hat eine Studie durchgeführt und hat dabei festgestellt, dass die Menschen, die helfen, die geben, schlicht und einfach ein längeres Leben haben. Da wurden alle möglichen Faktoren ausgeschlossen und mit eingerechnet, sodass man also faktisch tatsächlich zu diesem Ergebnis kam, dass Menschen, die von sich aus geben und helfen und nicht nehmen, einfach ein längeres Leben haben. Ich möchte Shivatma einbeziehen, der das Ganze aus vedischer Sicht beleuchten kann. Wir kennen ja alle die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Ich habe das immer in Englisch drauf, deswegen muss ich immer in Deutsch immer überlegen, wie das heißt. Ich lese zu viel Englisch. Denn um zu dem Kern des Gebens zu kommen, ist es wichtig zu wissen, welche Formen des Gebens gibt es denn eigentlich und welche Resultate zeichnen sie. Da möchte ich Shivatma da vielleicht mal bitten, einige Sätze dazu zu sagen, in welchen Erscheinungsweisen das Geben uns begegnet im Leben.
Ja, die Erscheinungen haben in seinem kluges Buch, die Srimad Bhagavad Gita, viele. Wir haben auch einige neue Freunde hier oder Bekannte, die das Buch ist wahrscheinlich noch nicht kennen. Und da wird genau beschrieben, was Geben und Nehmen in einer gesunden spirituellen Form bedeutet. Ne? Also man kann eine Unterstützung, eine Spende geben in Erscheinungsweise der Tugend. Ne? Sagt Laguna, sagen wir dazu. Ne? So, das ist eine Spende, die aus einem gewissen Pflichtgefühl herausgegeben wird, ohne etwas dafür zu erwarten. So, man erwartet das nicht. Ne? Man ist total losgelöst davon. Ne? Es muss allerdings zur rechten Zeit am rechten Ort sein und einer würdigen Person gegeben werden. So, ich kann euch ein Beispiel aus Indien nennen. Als ich 93 Mal in Indien war, da sagte man mir, Shivatma, du musst jeden Sanyasi, der dir entgegenkommt, eine große Spende geben. Das war so die Haltung. Und ich hatte keine Vorstellung. Für mich war ein Sanyasi ein Sadhu, ein Heiliger. Also eine Persönlichkeit, die Krishna-Bewusstsein verwirklicht hat, in sich selbst vertieft und total losgelöst ist von jeder Form von materiellem Bewusstsein. So. Und den Sanyasi, den ich traf, da kam dann auch gleich auf mich zu und hat mich um eine Spende gebeten. In der Erscheinungsweise der Tugend. So, damit er seine Brille, er hatte so eine kaputte Brille, die war am Bügel. In Indien finden wir das oft, dass Menschen, die haben nicht so ein soziales Netz, wie sie in Deutschland vorfinden, dass sie sich eben auch gewisse Dinge dann auch erbetteln müssen. Vor allem Sanyasis, die machen sich nicht abhängig von einer Arbeit, Geld verdienen oder eine materielle Tätigkeit, sondern sie sind dafür da, spirituelles Wissen beizubieten, überall anzubieten, weiterzugeben, ohne dafür was zu verlangen. So, ne? Das sollte sich die Hare Krishna-Bewegung auch zu Herzen nehmen. Das sollte eine Motivation sein. Wir verlangen nichts für unser Wissen, weil wir das Wissen selber von oben herab durch die Schülernachfolge geschenkt bekommen haben. Ne? Das ist ein Geschenk Gottes. Ne? Und da geht man nicht hin und hält die Hände dafür auf, weil man selber dieses Geschenk Gottes empfangen hat. Ne? Und dieser Sanyasi kam auf mich zu und sagte, guck mal, Shivatma, meine Brille ist kaputt, ich habe keinen Devoti. Und kannst du mir nicht helfen, kannst du mich nicht unterstützen? Ich sage, kein Problem. Endlich mal, ich freute mich, eigentlich treffe ich meinen Sanyasi in der Erscheinungsweise der Tugend. Und ich gebe ihm einfach eine große Gespende, damit er sich eine neue Brille kaufen kann. Habe das dann auch getan, habe mich gefreut. Das war in Vrindavan, im Heiligen Dharm, wo Krishna seine Spiele offenbart. Und er hat sich auch dann über die großzügige Spende gefreut und hat sich sofort ein Taxi bestellt, ist in das Auto gestiegen und ist irgendwo mit diesem Taxi dann in Richtung Rade konnte da wo auch immer hingefahren. So ein Sanyasi, der eine Spende kriegt, in Erscheinungsweise Tugend. Was macht er mit dieser Spende? Was denkt ihr, was er mit dieser Spende machen sollte?
Nutzt den Dienst Gottes.
Ja. Was noch? Was könnte er noch machen?
Tugend?
Ja.
Er hilft anderen damit.
Er hilft anderen damit. So, man benutzt diese Spende nicht für seine eigene Sinnesbefriedigung. So, ne? Und wenn man ein Taxi bestellt und damit wegfährt. So, Krishna wollte mir an diesem Beispiel zeigen, dass das eine Spende in Erscheinungsweise der Leidenschaft war. Da kommen wir gleich drauf. Und wenn man eine Spende von einem Freund, einem Devotee oder von einer Gesellschaft in irgendeiner Form bekommt, dann ist diese Spende nur für ein Ziel gedacht. Den heiligen Namen der höchsten Persönlichkeit Gottes in die Welt zu verbreiten. Das ist der Grund dieser Spende. Und es sollte keine materielle Motivation sein, dass ich sie für meine Bequemlichkeit und für meine Sinnesbefriedigung versuche zu genießen oder auszunutzen. So, das will die Spende in Erscheinungsweise der Tugend sagen. In der Spende der Leidenschaft, was dieser, er war ja auch ein Sanyasi, er war ein Sarg, es war nicht so, dass er nicht entsagt war. So, er hatte eine Kurta, einen Dhoti an, der nicht gebügelt war, der zerrissen war. Nicht? Er hatte auch seine Äußerlichkeiten waren materiell nicht anziehend. Nicht? Also er hat alles entsagt, was man entsagen könnte. An diesem einen Punkt ist er ein bisschen schwach geworden. Aber warum? Nicht, weil er vielleicht schwach war, sondern weil Krishna mir zeigen wollte, was eine Spende in Erscheinungsweise der Tugend und der Unwissenheit ist. So als Beispiel. Also deswegen gibt es auch keine Dualität zwischen mir und dem Sanyasi. Dass er vielleicht kein Sanyasi, kein Sadhu dieses sei, weil er diesen Fehler gemacht hat. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es ist ein Beispiel für mich als Schüler zu erkennen, was eine Spende in Erscheinungsweise der Unwissenheit, Leidenschaft oder Tugend ist. So, und das wird alles sehr schön in der Bhagavad Gita erklärt und erläutert. Man muss es nur verstehen, es im Bewusstsein, wenn man es liest, praktisch in seinem eigenen Leben umzusetzen. Durch die Geschehnisse, die einem immer wieder passieren. Ich lese mal den Vers 21, eine Spende, was eine Spende in Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, vor. Yatu paratyu padara kang palam odishya va punaha yate satarikali shtam tadaman rashasham smirtam. Doch wenn die Spende in der Erwartung einer Gegenleistung, gibst du mir, was gebe ich dir, was? Oder mit dem Wunsch nach fruchtbringenden Ergebnissen oder mit Widerwillen gegeben wird, gilt dies als Spende in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. So, was ist eine Spende der durch fruchtbringenden Tätigkeit? Was könnte das sein?
Wenn ich jemandem Geld für Bücher gebe, vielleicht.
Fruchtbringend?
Ja, wenn nicht nur Romane, sondern für Lehrbücher, wenn ich jetzt zum Beispiel Bücher kaufe, das ist dann eventuell fruchtbringend. So.
Bei Literatur, bei Wissen würde ich nicht unbedingt eine fruchtbringende Aktion dahinter sehen.
Oder Pflanzen, Samen.
Jegliche Form von Handel. Ja. Ich glaube, es geht da auch so ein bisschen mehr um, dass man selber ein Resultat davon hat, von dieser Spende. Nicht, dass jemand anders ein Resultat hat, sondern vielleicht mit dem Hintergedanken, na wer weiß, in welche Situation ich mal komme. Wenn ich jetzt nett bin und jemandem etwas spende, vielleicht spendet mir dann jemand auch mal was, wenn ich es brauche oder sowas.
Das ist genau, das ist gut erklärt. Das ist eine fruchtbringende Tätigkeit. Ich spende was, ich führe eine fromme Handlung aus, was ja im Grunde genommen nicht Schlechtes ist. Mit dem Bewusstsein, mit dem Hintergedanken, dafür bekomme ich was irgendwann mal, kriege ich dafür was zurück. Auf jede Aktion kriegst du eine Reaktion, das Gesetz des Karmas, ne? So, das kann schon eine fromme Tätigkeit sein, aber es ist immer noch eine Erscheinungsweise der Leidenschaft, aber es ist immer noch eine fruchtbringende Tätigkeit. Ich erwarte durch meine fromme Handlung, dass ich da ein Benefit für zurückbekomme. So, ein schönes Beispiel ist, das will ich lieber nicht nennen, sonst werden vielleicht einige. antichristlich. Zum Beispiel, wenn man... ich lasse das lieber. Das ist mir zu politisch.
So, kommen wir zur Spende in der Erscheinungsweise der Unwissenheit.
So, Spenden der Unwissenheit. Spenden, die an einen unreinen Ort zu einer ungünstigen Zeit oder unwürdigen Person gegeben werden, und Spenden ohne gebührende Achtung und Wertschätzung werden Spenden in der Erscheinungsweise der Unwissenheit genannt. So, wenn ich einem Bettler hier in Deutschland kein Geld gebe, ich gebe ihm einfach ein Stück Brot, weil ich weiß, mit dem Geld rennt er zum nächsten Kiosk und holt sich ein Bier. Und dieser Mann es einfach abwinkt und sagt, was soll ich mit Brot? Ich will von dir Geld haben. So, durch dieses Zeichen macht er mir deutlich, wenn ich ihm eine Spende geben würde, dass es eine Spende in der Erscheinungsweise der Unwissenheit wäre. So, nicht? Denn wir geben Spenden für die Bedürftigkeit, was die Person, was das Lebewesen wirklich braucht gerade. Ne? Was wichtig für das Lebewesen ist. Deswegen sagt die Bhagavad Gita, eigentlich wollen wir nicht diese Gesellschaft, dieses System oder die Körper der einzelnen Menschen retten, weil der Körper kommt immer wieder, Alter, Krankheit, Geburt und Tod, dieses Samsara, der immer wiederholbaren Geschehnisse durch die Prakriti, diese materielle Natur, wiederholt sich immer wieder. So, wir wollen heraus aus diesem materiellen Bewusstsein, aus diesem Körperbewusstsein. Deswegen versuchen wir, durch unsere Tätigkeiten, durch unsere Spenden, nicht den Körper dieser Person zu retten, sondern die Seele, das Spirituelle, was in diesem Körper drin ist. Und wir setzen die Spenden so an, dass diese Menschen, die in diesem, als spirituelle Seele in diesem Körper sind, einen Nutzen daraus ziehen können, um aus diesem materiellen Bewusstsein herauszukommen. Da kommen wir wieder auf die Spende der Erscheinungsweise der Tugend. So, ne? So, die Zeit ist wichtig. Man sollte Spenden mit gebührender Achtung und Respekt darbringen. Und genauso mit gebührender Achtung und Respekt sollte man die Spenden verwenden, um der höchsten Persönlichkeit Gottes einen Dienst darzubringen. So, das ist wieder, jetzt spreche ich wieder, das vermische ich alles, jetzt spreche ich wieder die Erscheinungsweise der Tugend. Nicht? So, das muss man unterscheiden. Ne? Weil Olaf, war das deine Aussage war bezüglich...
Genau, also wir können festhalten, es gibt einen großen Unterschied zwischen Geben mit einem Motiv und selbstloses Geben, was auch für den Geber, den Spender, unterschiedliche Resultate bringt, richtig?
Ja. So, wenn man losgelöst spendet, also ich kann das aus meiner Zeit als Buchverteiler immer wieder verwirklicht sagen, bedeutet, dass man eine Anwendung hat im materiellen und im spirituellen Leben da draußen. Also ich habe früher auch im Sangetan, viele Devotis haben das getan, in den Anfangsjahren des Krishna-Bewusstseins haben sie viele Bücher verteilt. So, und oft hatten die Leute kein Geld und wollten aber trotzdem diese Bücher haben. Ne? Und die Bücher haben in der Produktion so 3-4 Mark, damals war es D-Mark, gekostet. Ne? Manche, die Bhagavad Gita hier, wie wir sie hier vorfinden, weil sie eben auch sehr viele Seiten hat, sogar noch mehr. Ne? Aber manchmal hatten die Menschen einfach kein Geld, aber sie waren trotzdem interessiert am spirituelles Wissen. So, nicht? Und wenn ich jetzt angehaftet wäre an diese Bücher, weil ich gebe nur jemandem Bücher, der Geld hat, und die anderen schließe ich davon aus, die kein Geld haben, ne? Nur damit ich meine Buchdruckerkosten reinkriege, dann wäre es eine Spende in Erscheinungsweise der Leidenschaft. Ich gebe nur dann was, wenn du mir was zurückgibst, wie wir eben gelesen haben, in Erscheinungsweise der Leidenschaft. So bin ich aber großzügig, freimütig, bin ich losgelöst von diesem Bewusstsein, von dieser fruchtbringenden Haltung. So, und ich sehe, da ist jemand, der hat wirklich nichts. Dann bin ich nicht angehaftet an diesem Buch, sondern ich will es ja weitergeben, ich will, dass die Menschen Wissen kriegen, ne, von sich selbst und von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also gebe ich dieses Buch auch mal jemandem, der kein Geld hat, umsonst. Aber das kann man nur, wenn man nicht angehaftet ist, Ahamma-Metti, wenn man losgelöst ist vom materiellen Bewusstsein. So kann man auch was geben, wofür man gar nichts erwartet. Ja? Und wenn man, wir sagen dazu Vairagya, Loslösung, so So, wenn man das praktizieren darf oder kann in der Praxis an der Basis, dann erfährt man auf einmal sehr viel Glückseligkeit, weil man wird selber getestet und geprüft im Herzen, inwieweit man selber von Ruhm und Ehre, das feinstoffliche Sexualität, noch berauscht, noch angehaftet ist. So ist man davon losgelöst, öffnen sich auf einmal, wenn man diese Prüfung bestanden hat, ganz andere Türen und es kommen Menschen auf dich zu, die dieses Buch von diesen Menschen, das du gerade jemandem verschenkt hast, bezahlen und finanzieren, ohne dass du das erwartest. So, erst wenn man selber innerlich frei ist von Anhaftung und Berauschung und von Glücksspielen und von die Neigung haben wir alle in unserem Herzen zu betrügen, wenn wir davon frei werden, also einen Vorteil aus einem Geschäft zu ziehen, immer noch besser sein zu wollen wie alle anderen und noch einen höheren Profit herauszuschlagen, wie das wir heute in dieser Gesellschaft, wie Olaf das sehr schön vorgelesen hat, möglich ist. Geiz ist, wie sagt man,
geil.
Geiz ist geil, aber es gibt da noch vier Sprüche alles, ne? Diese egozentrischen, seit den 70er Jahren hat sich das so kultiviert in Deutschland aufgebaut. Ich und meine Familie und die anderen, das geht die mich an und ich muss jetzt erstmal selber klar sehen. Es ist so eine egozentrische Gesellschaft geworden, aufgrund von Neid. Aufgrund dessen, weil man sich erstmal selber nur, ich und meine Familie, ich und mein Job, ich und mein Geld, ich und mein Haus, ich und meine Nation, nicht? Das sehen wir beim Fußball sehr viel. Wenn ich da diese kollektiven Gemeinschaften sehe, diese rationalisierten kollektiven Gemeinschaften, die sehr viel Geld bezahlen, um ihren Rausch da auf diesen Tribunen rauszulassen, ihren egozentrischen sexuellen Rausch auf die Nationalität bezogen, ich und mein Ahamalmeti, da sehe ich, da ist überhaupt kein Teilen, keine Bereitschaft zu teilen oder es als Ganzes, das ganze Ding nur als Spiel zu sehen, sondern jeder will auf Kosten eines anderen Lebewesens Ruhm und Ehre genießen. Ne?
So genau das ist ja das eigentlich, was die Massenmedien versuchen, in das Bewusstsein der Menschen reinzubekommen. Denn beispielsweise den Slogan, den Werbeslogan von, was vielleicht Mediamarkt ist das, Geiz ist geil, das kennt jeder heutzutage. Ich habe ein schönes Sprichwort gefunden, ein altes deutsches Sprichwort, das, glaube ich, kein Mensch mehr kennt. Geiz ist die größte Armut. Sowas kannte man vielleicht vor 100 Jahren noch, als die Massenmedien noch nicht so das Bewusstsein der Menschen geflutet haben mit ihren Slogans. Und das wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt.
Und das ist genau das, was Param sagte, was das Thema heute ist. Ne? Geiz ist nicht geil. Kann es gar nicht sein. Sondern glücklich.
Entschuldigung, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen einer Spende aus dem Überfluss und einer Spende aus dem Mangel.
Passt alles in die Erscheinungsweise.
Okay.
Ne? Kann ich nur mal Leute nachher. Geiz ist nicht geil, macht auch nicht glücklich und zufrieden, sondern wenn man motivlos gibt, ohne eine fruchtbringende Handlung dabei auszuführen, ohne eine Motivation zu haben, nämlich man gibt aus Liebe, aus reiner Freundschaft, aus reiner Hingabe. Dann offenbart sich die ganze spirituelle Transzendenz deiner selbst zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Und das ist geil. Losgelöst zu werden. Ja, losgelöst zu werden von den Erscheinungsweisen dieser materiellen Natur. Und auf der transzentalen Ebene erleuchtet zu werden. Und die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. So. Man kann die materielle Welt und die materielle Natur erst dann durchschauen. Ja, und frei werden von Neid und Hass. Und Geiz und immer nur Ahamameti, ich und mein, man nimmt immer nur, man kann nur frei davon werden, Kali Yoga. Und das, da rät die Bhagavad Gita, das ist ein sehr schönes Buch, ich kann das wirklich jedem empfehlen, sehr lehrreich. Empfiehlt die Bhagavad Gita in Kali Yoga, also dass nur 100 Jahre also für ein Menschenleben reicht, also das vorliegt, das Dvapara-Jahr Yoga, da konnten wir 10.000 Jahre leben, ne? Und in den Yogas davor waren es sogar 100.000 Jahre, nicht? Und das letzte in Erscheinungsweise Tugend, dieses Zeitalter, wie lange konnte man da?
100.000
leben. Überlegt mal, 100.000 Jahre leben ist eine wahnsinnige Zeit, ne? Dass man da alles machen kann. Nicht? Und wie gerund man da schenden kann, wenn man da schändet. Wenn man nicht auf einen himmlischen Planeten Geburt genommen hat, wo man ja genießen darf. So. Aber hier in diesem Zeitalter haben wir halt nur 100 Jahre zur Verfügung, um, wenn einer zu dieser Selbsterkenntnis kommen möchte, losgelöst zu werden von Geiz, von Neid, von immer nur nehmen, also nicht statt geben, immer nur von anderen was erwarten und nehmen. Wenn man das schafft, in diesem Leben davon frei zu werden, nur diese eine kleine Prüfung, dann hat man schon viel erreicht. Und das ist möglich durch den Heiligen Namen, ne, den wir vorhin gesungen und geschenkt haben, kann man von diesem negativen Bewusstsein befreit werden.
In dem Zusammenhang möchte ich jetzt nochmal den Übergang zu Paramshreya machen. Wir haben ganz am Anfang das Märchen von den Sterntaler gehört. Aber es gibt auch in den vedischen Schriften sehr viele Beispiele, die ähnlich gelagert sind, wie das bei dem kleinen Mädchen. Wir hatten über Maharaja Rantidev gesprochen, dessen Geschichte im 9. Kanto des Srimad Bhagavatam niedergeschrieben ist. Vielleicht kannst du darauf ganz kurz eingehen und vielleicht noch das ein oder andere Beispiel aus den vedischen Schriften uns geben, wo diese Einstellung des Gebens daran deutlich wird.
Ja, dieses Märchen von Sterntaler, das hat mich sehr an eine Geschichte erinnert oder umgekehrt. Ich habe erst in meinem Leben von dem Sterntaler-Märchen gehört und dann die vedische Geschichte gehört. Und diese vedische Geschichte hat mich dann an das Sterntaler-Märchen erinnert, also so rum. Und zwar findet man im 9. Kanto des Srimad Bhagavatams findet man eine Geschichte von einem großen, berühmten vedischen König namens Rantidev. Und dieser König, der vollzog eine Fast für viele, viele Wochen und Monate. Also man muss sich das so vorstellen, der fastete jetzt nicht die ganze Zeit und aß nichts, sondern man kann sich das vielleicht so ähnlich vorstellen. Wir kennen das von den Moslems, die feiern jedes Jahr einen Monat namens Ramadan. Und wir müssen uns gerade anlächeln, weil wir da so ein Erlebnis hatten vor ein paar Wochen, aber das können wir später mal erzählen. So, da bei diesem Monat Ramadan ist das so, dass die frommen Moslems, die essen erst dann, wenn die Sonne untergegangen ist. Selbst Wasser nehmen sie erst dann zu sich. Und das machen sie einen ganzen Monat. Und das nennt man Fastenmonat. Also es ist jetzt nicht so, dass die nie was essen in diesem Monat. Aber zu sehr strengen Zeiten wird eben nicht gegessen. Und sowas Ähnliches, so ein ähnliches Gelübde führte dieser König durch, nicht alleine, sondern mit seiner ganzen Familie. Und dann war der Zeitpunkt gekommen, dass diese ganze Fastenzeit endlich mit einem abschließenden Essen abgeschlossen werden sollte. Und das wurde dem König dann alles hingebracht. Und als der...
Das Buffet gerichtet.
Ja, also trotzdem war das ein bescheidenes Essen, weil der wollte jetzt... Das ist auch ungesund, wenn man nach so einer Fast gleich in die vollen, wie nennt man das, in die vollen.
Man muss den Magen erst wieder langsam an Nahrung gewöhnen.
Genau. Ja. Und in dem Moment ging die Tür auf und ein armer, sehr armer Mann aus seinem Königreich kam rein in den Palast und sagte, ich habe so einen Hunger. Ich habe gehört, der König kümmert sich um seine Bürger. Hast du etwas zu essen für mich, werter König? Das war eigentlich gerade so. Ich weiß nicht, hat jeder schon mal von uns gefastet? Ja, ne? So. Man kennt das dann vielleicht so. Oh, jetzt endlich. Ne? Alle Sinne stimmen sich darauf ein. Jetzt endlich berechne ich diese Fast und in dem Moment, hallo? So, für den König aber war es keine Frage. Der sagte, okay, ja, dann müssen wir teilen. Und so teilt er sein ganzes Essen in zwei Hälften, auch das von seiner Familie, die saß dazu und dem wurde dann aufgetischt. So, und dann dachten sie, ja, es ist zwar nur noch die Hälfte, aber immerhin. Und in dem Moment, wo er gerade anfangen wollte, dann kam ein sogenannter Chandala in die Tür hinein. Chandalas, das sind die, in der vedischen Kultur sind das diejenigen, die sich von Hunden ernähren, die Hundeesser. Und der kam sogar mit seinen Hunden rein und sagte, ich habe nicht nur ich habe Hunger, sondern auch meine Hunde. Wir haben ja einige von uns, die auch Hunde haben. Und wenn die auch richtig hungrig werden, dann können die ganz schön nerven. So, und dann...
Nicht nur dann.
Nicht nur dann, okay. So, und dann ja, verteilte er sein ganzes Essen und zum Schluss blieb nur noch ein Glas Wasser übrig. Und dann wollte er gerade seine Fast brechen, immerhin noch mit etwas Wasser. Und dann kam wieder jemand und wollte Wasser, weil er so durstig war. Und er war schon ganz zittrig, dieser König mit seiner Familie, und auch schon ziemlich dünn. Ja, sie schauten sich an. Wir können ja jetzt nicht einfach unser Wasser trinken. Und derjenige, der uns jetzt hier demütig um Wasser gebeten hat, der dürstet. Und so wurde dem dann auch das Wasser gegeben. Und das erinnert einen an diese Situation, in der auch dieses Mädchen von Sterntaler sich befunden hatte. Sie war dann in diesem dunklen Wald. Ja, was ist denn jetzt? Alles weg. Brot ist weg. Hemd ist weg. Kalt. Hunger. Ja, aber die haben mich halt alle gefragt und das war meine Pflicht. Und in dem Moment kamen alle bei Maharaj Shantidev, alle diese Leute, die verwandelten sich plötzlich. Es waren nämlich eigentlich Halbgötter, die sich verkleidet hatten in Bettler, in Hundeesser und was es da alles gab. Und die kamen zum Vorschein, es war Shiva, es war Brahma. Und sie waren sehr zufrieden mit diesem König und sagten, du hast dieses Prinzip wie keine andere Persönlichkeit so sehr verinnerlicht, dass du unsere ganzen Segnungen bekommen sollst. Und dann baten sie ihn, du kannst dir jetzt wünschen, was du möchtest. Aber Maharaj Shantidev war ein großer Gottgeweihter, ein großer Geweihter Krishnas. Und er sagte, für mich möchte ich gar nichts. Ich möchte einfach nur ein sehr hingegebener Geweihter Krishnas sein und mein Königreich nach seiner Zufriedenstellung regieren. Diese Segnung, wenn ihr mir eine Segnung geben wollt, die könnt ihr mir geben. Ja, da waren die Halbgötter noch beeindruckter. So, und das, so interpretiere ich auch ein bisschen dieses Märchen von Sterntaler. Ich habe mich dann gefragt, ja, normalerweise fallen keine Sterne vom Himmel und verwandeln sich in Goldmünzen. Das ist eigentlich nicht so üblich. Also ich habe das noch nicht erlebt. Ist damit vielleicht was anderes gemeint? Und meine Interpretation ist, dass dieses Mädchen völlig nackt in der Kälte stand und nichts mehr zu essen hatte, so in der echten Welt, in der Welt, in der keine Märchen erzählt werden, da wäre dieses Mädchen wahrscheinlich dann auch an Ort und Stelle gestorben. Was diese Geschichte meines Erachtens zeigen will, ist, dass man dann im nächsten Leben, also dieses Mädchen wurde dann im nächsten Leben mit Reichtum und mit allen guten, glückverheißenden Dingen gesegnet. So, und das ist natürlich auch etwas, was heute nicht mehr so im Bewusstsein der Menschen existiert, nämlich dass wir beschränken alles immer nur auf dieses Leben. Und man kennt diesen Spruch, der fehlt eigentlich noch in dieser Auflistung. Nach mir die Sintflut gibt es ja auch. Das ist ja auch sowas Geistesgeil und so. Ne?
Unterm Strich stehe ich oder sowas.
Genau.
Aber ich vermute mal, diese Geschichte, die du gerade erzählt hast von Ranti Dev Maharaj, die war auch einem berühmten Mann bekannt, nämlich dem mittlerweile ja schon lange verstorbenen Papst Johannes dem 23. Denn der hat gesagt, und das scheint ja der direkte Bezug zu sein zu dem Segen, den Ranti Dev Maharaj von den Halbgöttern dann empfangen hat, der hat gesagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Wer großherzig ist, und das war Maharaja Ranti Dev ja bis zur Selbstaufgabe, wer großherzig ist, wird immer Segen empfangen. Und er hat ihn ja empfangen durch seine Großzügigkeit, durch seine nicht egoistische Haltung, die er an den Tag gelegt hat, gegenüber Leuten, die er einfach ja hätte aus seinem Palast rausschmeißen lassen können. Auch. Gibt es in den vedischen Schriften vielleicht noch ganz kurz eine oder andere Beispiele, die das Gleiche aussagen? Die dir so spontan jetzt einfallen? Oder?
Ja, also ich finde, Srila Prabhupada ist auch ein gutes Beispiel. Shivatma hat das vorhin kurz angeschnitten, dass Srila Prabhupada im Jahre 1965 im Alter von 70 Jahren ja sich nochmal entschieden hat, völlig mittellos, ich steige jetzt nochmal auf dieses Frachtschiff, bereise ein völlig fremdes Land, er ist von Kalkutta nach Amerika gereist, über zwei Ozeane. Und ich gebe einfach, ich weiß nicht, was dabei herauskommt, wahrscheinlich wird es gar nicht funktionieren, ich werde dort einfach sterben. Er hatte ja auch zwei Herzinfarkte auf dieser Reise und es war ein sehr kritisches Wagnis. Dieses Beispiel kam mir auch in den letzten Tagen nochmal so aus der heutigen Zeit in den Sinn. Man könnte natürlich jetzt auch Beispiele aus längst vergangenen Zeiten liefern, aber das hat mich gerade so ein bisschen die letzten Tage so bewegt. Ja, da gab es doch jemand, der auch in heutiger Zeit wirklich
nicht an sich gedacht
nicht
hat.
An sich gedacht hat.
Kann man, glaube ich, sagen, wenn man mit 70 Jahren sich nochmal in so ein Abenteuer stürzt, das es ja war, ohne doppelten Boden, ohne dass man weiß, wie es ausgeht, dann kann man verstehen, wieso Srila Prabhupada zu der Bezeichnung von manchen Gelehrten kam, a modern day saint, ein moderner Heiliger. Eine Heilige war auch, zumindest nach Auffassung der katholischen Kirche und wahrscheinlich auch nach Auffassung der meisten anderen Menschen, Mutter Teresa, die hat etwas gesagt, was ich ganz interessant finde, was auch das Wirken Srila Prabhupads, glaube ich, ganz gut umschreibt. Je mehr du gibst, desto mehr empfängst du. Wer mit Freuden gibt, gibt am meisten. Und wenn man bedenkt, was Srila Prabhupada der Welt gegeben hat, dann kann man verstehen, dass er auch sehr viel empfangen hat. Denn er war ja mit Sicherheit kein unglücklicher Mensch. Ist das so richtig?
Ja, könnte ich unterschreiben.
Hat irgendjemand noch irgendwelche Beispiele, Erfahrungen, die er selber erlebt hat? Günther vielleicht?
Ich würde noch einfallen, Yudhishthira, ebenfalls ein König aus der alten vedischen Zeit, der in Mahabharata, der Hintergrundgeschichte zu der Bhagavad Gita, sehr ausführlich beschrieben wird. Und zwar in dem betrügerischen Würfelspiel. Maharaj Yudhishthira war König der Welt, und hatte innerhalb seiner Familie einen Gegner, der ihn dann in ein betrügerisches Würfelspiel verwickelt hat. Jüdisch-Spieler selbst war tugendhaft bis dort hinaus, weil der Sohn des Schutzherrn der Religion selbst, er wusste genau, dass er betrogen werden soll in diesem Würfelspiel. Er wusste genau, der mir gegenüber sitzt, ist mir feindlich gesonnen. Er selbst war ihm nicht feindlich gesonnen. Der andere war ihm feindlich gesonnen. Und er kannte aber dennoch seine Pflicht als Kshatriya, als Krieger, der keine Herausforderungen ablehnen darf. Und hat mitgespielt. Bis zum bitteren Ende, bis er selbst in der Sklaverei war, ist dann am Ende aber ebenfalls gerettet worden durch die Gnade des Königs, der anwesend war. Das hat eine ganze Weile gedauert und sehr viel Leid mit sich gebracht. Aber auch da ist dasselbe Prinzip sichtbar.
Hat irgendjemand hier irgendwelche Ehrenämter, die er ausführend, die er...
Ich bin Hospizhelfer. Ich gehe also zu Menschen ins Krankenhaus oder ins Altenheim und begleite sie in der letzten Phase ihres Lebens. Ich bin auch Sozialarbeiter.
Das ist ja auch eine so sehr große Form von Geben, oder?
Naja, die meisten rennen halt weg, wenn es um Tod geht.
Das ist
gut. Ich denke mal auch, das Krishna-Bewusstsein ist eine ganz ideale Geschichte, wenn es um die Konfrontation mit dem Tod geht. Da ist ja dann auch Reinkarnation mit drin.
Ja.
Und Karma und die ganzen Geschichten. Ja, ich sehe das jetzt auch nicht als was Besonderes. Das ist eine Fähigkeit, würde ich sagen.
Das ist sicherlich so, dass jemand, der das so macht wie du, das vielleicht als nichts Besonderes empfindet, aber es ist sicherlich eine Art der Selbstlosen, des selbstlosen Gebens. Das heißt, du gehst zu diesen Menschen, du gibst ihnen Gemeinschaft, du hilfst ihnen, vielen ja, wie du sagst, in ihren letzten Stunden. Und das ist, glaube ich, das, was der Welt fehlt. Vielleicht, wie du sagst, haben viele Leute Angst davor, sich damit zu befassen. Aber diese Überwindung, sich selbst in den Dienst anderer zu stellen, ist das definitiv, ja.
Es geht natürlich auch um kleinere. Immer wieder gibt es so Leute, die halt vielleicht mal ins Krankenhaus kommen, einfach die Leute zu besuchen. Einfach nur mal so. Die dann vielleicht auch keinen anderen haben, der das immer bekommt. Meistens sind es dann auch Ältere, die dann irgendwie auch allein sind, die dann vielleicht keine Angehörigen mehr haben, in irgendeiner Form. Das geht halt auch um kleinen Kreis, das muss gar nicht jetzt ein Ehrenamt sein, oder vielleicht ist sowas wie die Hantidee, oder es gibt auch die Geschichte von Dadichi, der seinen Körper aufgegeben hat, um damit seine Knochen als Waffen benutzt werden von Indra, meine Güte. Also das muss ja gar nicht so groß sein.
Sehr kurios.
Ja, das geht ja auch um klein. So, dass man einfach auch, ich wollte gleich nochmal sagen, also ich habe auch schon Bettler auf der Straße getroffen, die das Brot angenommen haben, das ich ihnen angeboten habe. Also das gibt es also auch. Übrigens, das mit dem Geld ist geil, das ist schon verboten, die dürfen das gar nicht mehr schreiben. Das heißt, das Geil ist geil. Weil sich auch wirklich schon so viele beschwert haben. Also so, um das mal ein bisschen abzumildern. Ja, das geht halt, wie gesagt, dann auch im Kleinen oder was weiß ich. Diese, was ich noch eigentlich als normal gelernt habe, als Kind älteren Menschen den Sitzplatz anzubieten oder ihnen zu helfen, über die Straße zu kommen. Solche ganz simplen Sachen, was heutzutage völlig aus der Mode gekommen ist, bei jungen Menschen. Die sitzen dann mit ihren Ohrsteckern und ihren Nintendo und so. Und dann müssen sie einfach angestuckelt werden und dann
alles zu spät. Das ist interessant, wo du das sagst. Ich hab, das ist gar nicht so lange her, ein paar Monate erst, gehe ich durch Aberdeen und in Schottland und Chente und auf einmal sehe ich, wie eine alte Frau im Rollstuhl, so einen elektrischen, die funktionieren ganz gut auf Knopfdruck. Die kommt nicht auf den Bürgersteig wieder drauf, weil das hintere Rad, also wahrscheinlich zu wenig PS oder so. Und ich stehe auf der anderen Straßenseite und sehe, wie die Autos da dran vorbeifahren. Ich denke, das gibt's doch nicht, da hält keiner an. Und dann bin ich über die Straße rübergegangen, habe ihr den Rollstuhl über den Bordstein geholfen und habe zu ihr gesagt auf Englisch, da muss ich aus Deutschland kommen, damit sie hier über die Straße kommen. Das ist sehr interessant. Und, ich glaube, solche Erlebnisse hat irgendwo jeder schon mal gehabt, oder liege ich da falsch?
Ich glaube, es fällt einem manchmal vielleicht gar nicht so spontan ein, aber man möchte das ja dann auch gut formulieren und so, dass es interessant klingt vielleicht, oder dass andere das zuhören können und folgen können. Aber ich glaube auch, dass wenn man darüber nachdenkt, so, wenn wir jetzt nachher gehen und so nach Hause gehen und bis zum nächsten Termin hier, da hätte man so viele Geschichten, glaube ich, dass man da Stunden füllen kann. Bin ich sicher. Was anderes, was mir gerade so einfällt, was ich auch ein interessantes Thema finde, der Stadt will ja jetzt so werben dafür, so für die Bereitwilligkeit der Bürger für Organspenden. Was ihr davon haltet oder. Das ist ja so, passt ja ein bisschen zu dem Thema. Also jetzt nicht, muss ja jetzt nicht die ganze Diskussion dahin gehen, aber mal ganz kurz aufhalten.
Das ist eine gute Frage für Stadtmann. Wenn ich jetzt mal ein Organ spende, ist das eine Spende in welcher Erscheinungsweise?
Ja, weil jeder muss damit rechnen, dass er irgendwie in den nächsten Wochen einen Brief von seiner Krankenkasse bekommt, ne? Wo das zum Thema gemacht
wird. Ja, man, das ist ein schwieriges Thema. Also ohne, dass man da nicht andere verletzt. Es ist immer mit Verletzungen verbunden, wenn man dazu was sagen sollte. Ich wollte nochmal sagen, dieses Geben und Nehmen. So, Olaf ist ein schönes Beispiel in Irland, oder Island oder wo?
Schottland.
So, dass das nicht geben und das nicht geben wollen, das nicht mehr helfen wollen, wie du sehr schön auch mit den alten Leuten, ich habe es auch im Zug erlebt jetzt mal, ne? Dass diese alten Werte, die früher selbstverständlich noch waren, die uns noch anerzogen wurden, dass es die heute nicht mehr gibt, dass die total verfallen sind, nicht? An den kleinen Leuten an der Basis, nicht? Dass das nicht mehr empfunden werden kann vom Gefühl her, ist doch klar, ich stehe auf, wenn ein älterer Teilnehmer oder ein behinderter Teilnehmer jetzt in den Zug kommt, obwohl der Zug proppel voll ist. Warum kommt die Basis, der kleine Mann, die kleinen Leute nicht mehr darauf? Diese Geste, ne? Diese Geste der Frömmigkeit oder der Selbstverständlichkeit zu praktizieren. Ne? So, nicht? Und das ist ein wirklich über Generationen hinweg jetzt in der Moderne, in der Gegenwart, ist das wirklich ein internationales Problem. Das ist überall so. Ist es in Amerika so, ist es in Europa so, ist es in Asien so, ist es in Indien so, ist es überall so. Dieser Egoismus hat sich überall manifestiert in dieser brutalen Form.
Aber ich habe in letzter Zeit regelmäßig Bahn und ich habe in letzter
Zeit. Es gibt Ausnahmen, wie Jagannath eben auch sagte. Ne? Es gibt auch welche, die das Brot annehmen. Ja. Vollkommen richtig.
Also, ne?
So, aber diese Ausnahmen sind in der Realität ja doch eine Minderheit. So, und das ist das Beispiel, was Param sehr schön sieht. Oder sehr schön gegeben hat mit dem Sterntaler. Das ist eine uralte Geschichte, im 17. 18. Jahrhundert geschrieben von den Brüder Grimms, wo diese Werte noch eine große Wichtigkeit hatten. Und heute, wo wir ein großes Chaos erleben in der Wirtschaftlichkeit, alles bricht zusammen, die Banken, diese ganze Egozentrum, Egoismus, der sich auch in den Konzernen und in den Institutionen aufgebaut und aufgestellt hat, der total unfromm ist, der von oben nach unten herunter gereicht worden ist, auch in der Schulung, nicht? Der neuen Generation, die damit aufgewachsen sind, Konsumkinder zum Beispiel, für die das selbstverständlich ist, nicht aufzustehen, einfach sitzen zu bleiben, weil man hat es ihnen ja nicht beigebracht. Man hat ihnen diese Moral, diese Ethik ja nicht beigebracht, warum man aufstehen sollte. Sie haben es ja nie gelernt. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo das ganze System zusammenbricht. Es bricht zusammen, es geht kaputt. Und da wäre dieses Beispiel, was hier heute vorgelesen worden ist, wirklich essentiell. Wir fangen wieder an, in der Gegenwart zu leben. Uns keine Sorgen und Gedanken zu machen, Da komme ich jetzt auch auf deine Organspendefrage nochmal auch zu sprechen. Es gibt in der vedischen Hochkultur auch einige Beispiele von, wie Kinder gezeugt worden sind, auch wie heißt das noch, dieses Wort, in einer Schale, wo der Samen aufgefangen wurde und später impliziert wurde. Wie heißt dieses Wort noch?
Der Torte.
Was?
Künstliche Befruchtung.
Künstliche Befruchtung. Das gibt es auch in den vedischen Schriften zum Beispiel. Das hat es gegeben und das ist angewandt worden und daraus sind dann auch Kinder gezeugt worden mit einem sehr hohen spirituellen oder mystischen Niveau. Aber es geht, wenn ich das auf meine Krankheit beziehe, ich bin Diabetiker und ich weiß, wenn das System zusammenbricht und ich keine Medizin mehr kriege, dann bricht auch mein Leben zusammen. Aber ich finde das in Ordnung. Ich würde nie hingehen, um eine Organspende bitten. Sondern ich würde das so nehmen, wie es ist. Wie es gewollt ist von den Naturgesetzen und auch von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Man hat seine Zeit. Irgendwann läuft diese Zeit aus. Bei den einen mit 20 oder als kleines Kind. Es kommt darauf an, in welcher Sozialität, in welcher Gesellschaft er ist, in welchen Ismen er sich bewegt. In welcher Politik er gerade, von welcher Politik er sozial geführt oder nicht geführt wird. So, es künstlich zu versuchen, in den Naturgesetz hineinzuforschen, was jetzt mit diesen Organspendenaktionen auch gemacht wird. Ich habe selber einen Freund, wir haben einen Freund, der hat eine neue Lunge gekriegt und lebt damit schon seit 5-6 Jahren. Aber dieser Freund ist ein Devoti, der nutzt dieses Leben, der geht nicht hinterher, lässt sich vom Harz operieren und dann nach der Operation nimmt er eine Zigarette und raucht weiter. Sondern der hat was gelernt durch diese Spende, die er bekommen hat. Der hat gesagt, ich nehme keine Drogen mehr, ich nehme dieses nicht mehr, ich nehme jenes nicht mehr, ich versuche ein Vaishnava, ein Devoti zu werden oder mit meiner Familie zusammen ein spirituelles Leben zu führen, auch beruflich, und diesen Körper jetzt besser zu nutzen, als ich ihn vorher genutzt habe. So, wenn die fromme Handlung des Spendens eines Organes dazu führt, dass dieser Mensch dann auch wirklich ein Spiritualist wird, ein besserer Mensch wird, und er die alten Sachen einfach mal über Bord wirft und loslässt und sagt, okay, mit dieser Sache will ich nichts mehr zu tun haben, ich lebe mein Leben, ich gebe das eine total neue Perspektive, ich werde es spirituell orientieren, ich werde anderen Menschen helfen, mit meiner Intelligenz, mit meinem Bewusstsein, was ich vorher für mich gemacht habe und nur für meine Familie oder für mein Land, so, das werfe ich jetzt mal weg, ich mache es wirklich motivlos für alle Lebewesen da draußen. Dann sehe ich einen Sinn in so einer OP und sehe in so einen Organwechsel. Wenn es dann, wie das der Steinmeier, glaube ich, gemacht hat, für seine Frau, hat er eine Niere geopfert, weil es gibt, du kannst auch mit einer leben. Und wir haben die Technologie heute, dass das machbar, dass das möglich ist. Und er sein Leben dann auch positiv hat, dann finde ich das in Ordnung. Ne? Aber generell jetzt, einfach nur, wenn ich ein alter Mann bin, ich bin 60, und ich sage, ich muss jetzt dringend von einem jungen Menschen nochmal eine frische Bauchspeicheldrüse oder die, das würde ich ablehnen.
Gut, aber ich glaube, das Thema Organspenden, das wäre nochmal ein separates Thema für einen extra Bhakti-Club, denn ich glaube, da können wir sehr kontrovers auch mal diskutieren. Hattest du zu dem Thema noch was?
Ja, ganz kurz. Ich habe da mal so ein paar Diskussionen im Fernsehen verfolgt, ne? Und dann auch mit Leuten, die das jetzt bekommen haben, eine Spende. Und ich habe so ein bisschen in Erinnerung, dass es fast alles so Menschen waren, die auch sehr dankbar dafür waren.
Ja.
Also die, deren Bewusstsein, nicht nur deren Leben, sondern deren Bewusstsein sich auch wirklich verbessert hat.
Ja.
Dadurch, dass sie einfach froh waren, so, ne? Dass sie nochmal jetzt vielleicht nochmal 10 oder 20 Jahre weiterleben konnten. Ne?
Wenn man so eine,
ganz kurz, wir wollen uns nicht auf die Organe spenden.
Wenn man so eine Chance aber bekommt, ne? Und man kriegt sie von oben, man kriegt sie, das wird nicht von uns gestaltet und gemacht und getan, sondern man kriegt sie als Information direkt von der spirituellen Energie, von Gott selbst und von seinen Gewalten, dann halte ich das für in Ordnung. Aber dann erwarte ich auch, wenn man so eine zweite tolle Chance kriegt im Leben, dass man sein materielles Leben wirklich radikal ändert. Sonst macht das keinen Sinn. Und viele werden rückfällig, ne?
Ja, du hattest das immer als so glücksverheißend an. Da hängt eine ganze Menge mit zusammen. Jemand, der ein Organ bekommt, auch wenn es halbwegs passt von Blutwerten her und so, der ist daneben lang, was dann noch kommt, was vielleicht auch lebensverlängernd jetzt ist, auch Medikamente angewiesen. Da sind unheimlich viele zusätzliche Gefahren auch zusammen. Die der Abstoßung, gerade in den ersten Jahren. Ja, also ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht auch postulieren kann, ob das nicht auch eine Leidensverlängerung ist. Also das kann man heikel kontrovers diskutieren, gerade aus spiritueller Sicht. Also ich plädiere nicht für Organe.
Okay, Paranschreya, du schreibst das bitte nachher gleich auf, da machen wir einen extra Bandit-Clip draus, das Thema Organspenden.
Dann sage ich mal einmal, es ist besser, einen neuen Körper anzunehmen, als den alten mit Krampf versuchen, um jeden Preis der alten. Einfach einen neuen Körper, der ist gesund, der ist fertig, und dann geht alles von vorne los.
So kannst du auch noch was zum Thema Organspenden?
Im Prinzip genau der Satz.
Okay.
Ich habe so schwache Erinnerungen von dieser Geschichte da um den König Gandhi geht, dass es da auch eine Diskussion gab, dass der eine Aussage machte, mein Körper soll auch anderen dienen.
Ja.
Ich weiß aber nicht mehr genau, was.
Paran, du hast ja kürzlich gelesen, die Geschichte.
Das war noch eine andere Geschichte.
Ne? Da gibt es noch so einen anderen König, der hieß, glaube ich, Shibi.
Ja.
Da haben sie die Tauben ihm sogar das Fleisch von den Gliedern angefangen abzufressen. Und dann hat er so gesagt, ja, das ist in Ordnung.
Du wolltest noch was anmerken.
Und zwar in Bezug dazu, ich meine, es sind sicherlich zwei verschiedene Gründe. Zum einen, dass vom Menschen her, das zu geben, eben von dem zu geben. Gut, bei mir ist es halt so, dass ich mit meinen Kollegen, mit denen ich auch sehr gerne zusammen bin, da geht es tagsüber um, wenn man mal Geld hat für Kaffee, nur 50 Cent oder sowas. Das mache ich gerne bei denen, die ich, mit denen ich direkt zusammenarbeite, zweifellos. Wir machen gegenseitig. Ne? Und allerdings auch dann, wenn es möglicherweise nicht wieder zugegeben wird. Das ist insofern keine Berechnung. Denn wir sind ja dauerhaft zusammen im Betrieb und wollen wir auch angenehm zusammenarbeiten. Und daher bin ich, glaube ich nicht, aber bin halt auch glücklicherweise Onkel zweier Patenkinder. Ne? Und möchte halt aufgrund meiner Erfahrung als Elternhaus wesentlich halt erstmal ein verlässlicher Ansprechpartner sein. Nicht jemand, anpumpen lässt, einmal im Monat für 20 Euro oder sowas, sondern so, ich möchte halt für die auch wesentlich menschlich als Ansprechpartner da sein. Ne? Und wirtschaftlich gesehen stehen wir, und das ist ja auch nur eine Theorie letzten Endes, diese vielen wirtschaftlichen Theorien, die wir haben, ne? Das ist ja, die gehen ja davon aus, alle die sogenannten Wirtschaftsgüter sind knapp. Ne? Und alles, was knapp ist, ja, wenn es weg ist, ist es sozusagen weg. Also will jeder sozusagen, das ist ja ein Teil der Philosophie, der dahinter steckt, jeder will sozusagen am liebsten der Erste sein.
Sein Schäfchen ins Trocken übrigens.
Sozusagen, ne? Das, was da alles hintersteckt, sozusagen. Ne? Und jeder Chef, das geht bei unserer im Betrieb, bei jeder Betriebsversammlung ist da so, wir warten da seit Jahr und Tag vergeblich sozusagen auf eine Lohnerhöhung. Ne? Weil der Chef wird. Nicht, wird auch in Zukunft nicht sagen, wir haben.
Den Chef mal mitbringen zum Bhakti-Club.
Ja, genau.
Das Prinzip mal erklären, Selige.
Ja, und es ist natürlich auch nicht jeder, wie jeder Unternehmer und jeder Mensch, nur ein großer Teil und vor allem bei den Aktiengesellschaften, eben ist ja auch von der Statute her, sind die ja auf Gewinnmaximierung angelegt. Die können ja sozusagen gar nicht anders im Grunde genommen. Ne? Die können ja und die viele Aktionäre, viele Vorstandsvorsitzende, die belohnen sich jährlich selbstgerecht mit 40-45% über Lohnerhöhung und Millionen, 20-25 Millionen Arbeiter und Angestellte in Deutschland, die haben noch nicht mehr Inflationsausgleich. Ne? Das ist der rasante Unterschied. Ne?
Oder du verteilst mal ein paar Bhagavad Gitas bei dir im Betrieb oder so, wenn du die nicht zum Bhakti-Club mitkriegst. Aber irgendwie musst du dran arbeiten, glaube ich, dass die das merken.
Oder vielleicht das Schlusswort geben. Können wir da noch einen Punkt zum Schluss machen, dass Organspenden nicht seliger sind, gegeben und nehmen, dass die Relation, dass wir das ausschließen können, dass Hast du dein Schlusswort nochmal zu?
Nee, ich möchte kein Schlusswort zu Organspenden haben jetzt, weil Organspenden ja nicht das Thema war. Das Thema war, geben ist seliger als nehmen. Und da habe ich mich gefragt, warum ist das so? Und bin zu dem Schluss gekommen, dass ohne Geben eigentlich keiner von uns existieren würde. Wer gibt? Wer gibt am meisten? Wer gibt uns allen?
Krishna.
Genau. Und selbst wenn man einen Atheisten fragt, der wird natürlich im ersten Moment scherzhaft sagen, mein Brot beim Bäcker. Aber selbst der strengste Atheist kommt bei klarem Nachdenken zu dem Schluss, ich bin abhängig. Der Bäcker, der mir das Brot verkauft, ist davon abhängig, dass die Samen gedeihen, dass die Sonne scheint, dass es regnet. Das heißt, der größte Geber eigentlich ist Gott. Ob man ihn als Krishna, als Allah oder als Yahweh oder wie auch immer bezeichnet, selbst wenn man ihn vielleicht in einer unpersönlichen Form nur akzeptiert, so muss man doch einsehen, wir würden alle nicht existieren, wenn uns nicht etwas zum Leben gegeben würde. Sei es die Ernährung, sei es ein Platz zum Schlafen, was auch immer. Und aus diesem Grunde, denke ich, sollte eigentlich jeder in der Lage sein, wenn er darüber nachdenkt, einzusehen, geben ist seliger als nehmen, denn wir alle existieren nur, weil Gott uns gibt. Und tja, damit, denke ich, können wir die kleine Diskussion zu dem Thema heute beschließen. Und ich bedanke mich dafür, dass alle so interessiert zugehört haben, mitgemacht haben und natürlich bei Param Shreya und Shivatma für die tolle Vorbereitung. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Hare Krishna.
Hare Bol. The Bhakti Club.
Podcast. Mehr Informationen im Internet unter www.sebhakticlub.de.